Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Schnaub, schnaub, da hätte ich jetzt um ein Haar mitgemacht. Allerdings in ein Taschentuch. Liebe Leute, der Salon hat wieder geöffnet. Folge 32 sind wir, glaube ich, ja. Also reguläre Folge 32, ein paar irreguläre haben wir ja auch schon. Aber das ist ja schon mal eine ganz stattliche Nummer. Ja, wir sind für euch da, wie immer, total fit und super vorbereitet. Zumindest kann ich da nur für mich sprechen. Karin in Frankfurt. Und wer hustet am anderen Ende der Leitung?
Ja, Christian in Berlin konnte es eben nicht halten sozusagen, weil die Frage, ob wir hier so richtig vorbereitet sind, naja, mal gucken. worum geht's denn heute eigentlich zum Thema vorbereitet?
Es geht, also, und da sind wir wirklich top vorbereitet, weil das ja sozusagen buchstäblich unser täglich Brot ist, ums Leiden am Schreiben.
Ach, in der Tat, ja. Hm. Wobei sich jetzt dann spontan auch wieder die Frage stellt, was heißt denn das jetzt eigentlich?
Ja, also. Was heißt es? Also ich habe schon mal mehrere Leidensgeschichten, glaube ich, auch aufgeschrieben. Darüber auch geblockt und witzigerweise habe ich vor anderthalb Wochen dann wieder einen Blogpost geschrieben, in dem ich dann mir quasi komplett widersprochen habe und gesagt, ich habe jetzt mit sofortiger Wirkung aufgehört am Schreiben zu leiden, weil ich habe mich jetzt so sehr weiterentwickelt, deswegen leide ich nicht mehr, es war aber eine Lüge. Also
Zweckoptimismus.
Zweckoptimismus, ich habe mir gedacht, ich schreibe es mir schön, aber es hilft nichts. Also ich leide buchstäblich in jeder Phase des Schreibens. Also es gibt so ein paar Momente, da macht es mir Freude. Also ich meine, abstrakt und grundsätzlich macht es mir schon immer Freude, weil ich, sonst hätte ich ja einen anderen Beruf gewählt, wahrscheinlich. Ja, also so wie
ja,
du.
Augen auf bei der, genau.
Aber es ist ja wie eben auch in jedem Job, den findet man dann halt oft auch ziemlich doof. Also so die Details dann halt. Aber manchmal, wenn ich so am Schreiben bin,
das Kleingedruckte sozusagen.
Ja, das Kleingedruckte, das sagt einem ja vorher keiner. Also zum Beispiel, woran ich immer besonders intensiv leide, sind so diese Überarbeitungsgänge. Also ich schreibe ja dann gerne, ich schreibe und schreibe und schreibe und dann, wenn ich fertig bin mit Schreiben, dann würde ich das Projekt an der Stelle auch gerne beenden. Aber dann fängt ja die eigentliche Arbeit erst an. Ne? Das macht mir nicht so viel Spaß.
Siehst du, und da kommt jetzt gerade nämlich auch wieder schon so dieser Punkt raus. Deswegen habe ich auch gefragt, was du denn drunter verstehst am Schreiben leiden. Also du meinst quasi das Leiden während des Prozesses des Schreibens. Ich habe spontan auch noch eine andere Idee dabei gehabt, so nach dem Motto, an einer, in Anführungsstrichen, Krankheit namens Schreiben leiden. Ja. Ist das etwas, woran man leidet oder leiden da eher die anderen? Das wäre etwas, was ich jetzt also durchaus auch nochmal als Thema da anbringen würde.
Vielleicht sollten wir uns mal einen Philosophen oder sowas oder so jemanden einladen, der so einen schlauen Menschen, der sowas philosophisch und soziologisch und wie auch immer beleuchten kann.
Ich glaube, Richard David Precht, der hat keine Zeit.
Aber wir könnten ihn mal fragen. Wir haben ihn ja noch nicht gefragt. Oder hast du ihn schon gefragt?
Nein. Ich habe ihn zwar mal gesehen von Weitem. Aber nein, so, dass ich ihn hätte fragen können. Damals hatten wir auch noch keinen Podcast am Start. Also insofern, ja. Ja, ja gut, okay.
Aber
das wird wahrscheinlich eh nichts, ja.
Nee, was wird's? Ja, aber wir werden das jetzt mal nach unseren, sage ich mal, eher überschaubaren Kräften analysieren. Ich glaube, ich höre mich gerade ein bisschen komisch an. Ich habe nämlich so eine Halstablette mir zwischen die Zähne geschoben. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass die immer so zwischen die Zähne klackert.
Jetzt, aber vorher hätte ich es nicht gehört.
Okay, sorry. Also wenn es komische Geräusche gibt, ich versuche hier nicht zu sterben, sondern irgendwie klar zu artikulieren. Also im Moment leide ich ja weniger am Schreiben, sondern ganz akut leide ich ja sozusagen dann am Podcasten, ja? Also ad hoc.
Ganz akut natürlich schon, wobei heute lässt das Leiden so ein kleines bisschen zu wünschen übrig. Ne?
Ja, also weil wir heute noch kein technisches Problem hatten.
Ja, richtig. Wir haben es sogar geschafft. Wir haben es sogar geschafft, dass wir dein Soundboard anschließen konnten.
Ja.
Ja, nicht schlecht, ja. Oder? Also wir sind hier sowas von ausgestattet. Insofern, ich freue mich schon darauf, was du mir in Zukunft alles um die Ohren hauen kannst.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Aber jetzt mal der milde Versuch, ernsthaft an das Thema ranzugehen. Also, ich leide am Schreiben und zwar in jeder Stufe des Schreibprozesses. Also ich schon, bevor ich überhaupt damit anfange, leide ich auch schon, wenn es darum geht, was schreibe ich als nächstes beispielsweise. Ja, sich allein mal für einen Stoff zu entscheiden.
Ach, du meinst, ist ja auch schon schwierig. Unter den vielen Möglichkeiten.
Oder? Ja, entweder unter den vielen Möglichkeiten oder unter der Tatsache, dass mir jetzt akut nichts einfällt, ja, wobei das okay. Kommt echt selten vor.
Ja, ja,
also eher so unter, also die Wahl zwischen den vielen Möglichkeiten, und dann hat man ja, also ich habe Stimmen im Kopf, ja, das ist, ist vielleicht auch nicht so gesund, aber ich habe Stimmen im Kopf und manche sind dann eben aus Geschichten Stimmen, Figurenstimmen, und dann gibt's die Stimmen, so Vernunftstimmen, die sagen, schreib doch mal was Marktgerechtes, ja, zur Abwechslung. Mach doch mal so ein Genre-Schubladen-Ding, und zwar ein lupenreines und mit Scheuklappen auf den Augen, vor den Augen, dass du dann nicht irgendwie wieder nach rechts und nach links oder oben oder unten ausbrichst, sondern einfach zieh's mal knallhart durch. Und wenn diese Stimme kommt, habe ich schon überhaupt keine Lust mehr. Ne?
Ich erinnere mich daran, also in meinen wirklich Anfangsgründen dessen, dass ich überhaupt mal auf die Idee gekommen bin, etwas aufzuschreiben, was mir so durch den Kopf geht, da dachte ich mir auch so, ach Mensch, und jetzt gehst du mal so ein bisschen planerisch an die Sache ran, ja, und dann fängst du da an irgendwie mal, das Wort plotten war mir damals noch nicht so richtig geläufig, aber dann dachte ich mir, ich mach mal sowas Ähnliches wie eine PowerPoint-Präsentation, weil das war damals noch Neuland, so, ja, also da damals war es sozusagen.
Damals und, zu der Zeit, als es auch, pass auf.
Ja, so in der Richtung.
Genau. Ich glaube, da gab es noch nicht mal PowerPoint.
Ja, wusstest stimmt, du, das waren die 80er. Nee, da,
ja. Ich mach's mal wieder aus. Wobei, jetzt kommt, geht's noch weiter? Nee, das hört jetzt, ach schade, gerade. Also da, wo es dann richtig gut wird, dieser Song. Kleine Anekdote, du kannst sofort weiterreden, ja. Aber das ist, weil ich es gerade hier gesehen habe. Das war mein allererstes Rockkonzert, war Europe 1900, ich glaube 86 oder so, 86 oder 87, ich glaube eher 86, in München in der Rudi-Sedlmayr-Halle, die es in der Form auch nicht mehr gibt. Da war ich jung, ziemlich jung, 15 oder 16 oder sowas, war irrsinnig in den Leadsänger, in Joey Tempest verknallt.
Okay.
Und ich war in Begleitung einer Schulfreundin, hallo Anja, falls du uns zuhörst. Und noch einer Freundin von ihr, und Anjas Mutter hatte die Arschkarte gezogen, die musste uns drei Hühner begleiten.
Na super. Also du wirst lachen, in diesem Alter habe ich mich noch nicht getraut, auf Rockkonzerte zu gehen. Ja, da war ich so ein weichgespülter, nach außen angepasster Junge. Ich habe dann schon AC/DC und sowas irgendwie gerne gehört, aber eher hinter verschlossenen Türen, weil meine ganzen Kumpels so außenrum, die waren da eher so anders unterwegs, und dann dachte ich immer, was stimmt denn nicht mit dir? Ja. Aber naja, also ich hätte mich auf jeden Fall nicht getraut, zum AC/DC-Konzert zu gehen, weil ich mir dachte, ey, da sind ja die ganzen Lederjackenträger und die sind dann tätowiert oder so. Und wer weiß, was die dann da alles machen? Nee,
könnte ja anstecken sein. Ja, so ein Tattoo könnte ja wie ein Ausschlag, wie ein Hautausschlag sich dann.
Ja, wobei, also wenn ich das mit dem vergleiche, wie ich damals dann teilweise auch so rumgelaufen bin, mit einem ungefähr 2,5 Zentimeter langen Kleinfingernagel, der mit blau leuchtendem Nagellack bedingst war und mit einem ja mehr oder weniger Zopf aus der ansonsten eher kurzen Frisur, die schön fettig war und ja, sowas in der Richtung. Ja, also insofern, ich hätte da vielleicht sogar reingepasst, weißt du, aber nee, das wollte damals nicht sein. Und wenn ich mir überlege, dann sogar Metallica, das, also ja, was ich jetzt teilweise, okay, ist zwar auch schon wieder oldschool, aber durchaus abfeiere, also ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich tot umgefallen, ja, wenn ich da die Leute gesehen hätte.
Naja. Ja, aber man muss ja auch ganz klar sagen, Europe war ja auch schon eher so.
Das ist Hair Metal, also.
Das ist Mädchenrock.
Ja, ja, richtig. Also genauso wie Van Halen, ja. Also die haben es ja nicht umsonst Hair Metal genannt, weil die ja hauptsächlich durch ihre umfangreichen Haarmähnen irgendwie brilliert haben.
Ich hatte aber damals auch eine ähnliche Frisur, muss ich sagen.
Ey, guck, das musst du ja mir mal zeigen.
Ja, besser nicht. Ich hatte tatsächlich, ich habe ja auch im echten Leben Locken, aber ich hatte damals auch noch eine Dauerwelle mir machen lassen. Also jetzt, also ich meine, seit Jahren föhne ich mir die Haare also immer glatt.
Das war eher so ein Afro dann, oder?
Es war wirklich unfassbar. Also es war wirklich unfassbar, was ich auf dem Kopf hatte. Aber,
so
ja,
wie der
das
Baum
dann,
bei Rute, ja, so.
Ja, genau. Also das war dann damals eher Leiden an der Frisur, ja, und auch, cool. Oder halt an der Pubertät oder an all dem. Und ja. Und ich merke jetzt schon seit geraumer Zeit, dass ich. Wir sind schon wieder bei Stöckchen, aber noch viel schlimmer, dass sich so im Hintergrund bei mir so so an der hinteren Nasenwand irgendwie so ein Nieser so, weißt du, so breit macht, aber er will nicht.
Ach, das ist ja wirklich, da kannst du ja wirklich wieder nur drüber leiden oder dran leiden, das ist ätzend, ja. Genau, dann komm doch endlich raus!
Ja, das Schwein will einfach nicht raus. Wir einfach mal weiter. Leidest du denn auch beim Schreiben?
Also der Witz ist, also du hast vorhin ja von deinen Stimmen berichtet und witzigerweise, also so in den Anfangszeiten waren es eher andere Personen, die gelitten haben an meinem Schreiben, was ich noch nicht für mich entdeckt hatte. Denn ich kann tatsächlich sagen, dass eben in diesen Zeiten, das wird dann so, sagen wir mal, ja, Mitte der 90er irgendwie so gewesen sein, mit einer jungen Familie irgendwie, da hast du ja üblicherweise das eine oder andere zu tun. Entweder für dich, für einen Job oder für die Familie, fürs Kind, wie auch immer. Und ich hatte also einen Kopf wie ein Sieb, kann man nicht mal nennen. Das war ein Kopf wie ein schwarzes Loch. Was du da reinpacktest, war weg. Und selbst die Zettel, die ich dann entweder mir selber geschrieben habe oder geschrieben bekommen habe, waren weg, so dass es auch überhaupt nichts nützte, dass ich, also es war wie mit dem Remember All, was Neville ja dann irgendwann geschenkt gekriegt hat und sich fragt, scheiße, ja, ich habe was vergessen, aber was? Und ja, das ist tatsächlich so eine Sache gewesen. Ich wusste überhaupt nicht, also so man konnte mit mir kaum etwas anfangen und das ist natürlich blöd, wenn es dann letztendlich an einem anderen Partner ja hängen bleibt, weil das ja dann irgendwie ausgeglichen werden muss. Und irgendwann ist mir dann ja eigentlich eher durch Zufall klar geworden, also nachdem ich einmal eben ja diese bewusste Geschichte gelesen hatte, was ich ja irgendwann schon mal erzählt habe und dann plötzlich mir sagte, also jetzt musst du da irgendwie mal was schreiben und das dann getan habe und das so ein bisschen ins Land ging und dann noch ein bisschen mehr wurde und ich dann festgestellt habe, dass ich plötzlich wieder in der Lage war, bestimmte Sachen zu behalten, weil nicht mehr ganz so viele Stimmen in meinem Kopf irgendwie was erzählt haben. Dann ist mir erst so richtig bewusst geworden, dass da überhaupt so Stimmen in Anführungsstrichen sind. Die sind ja nicht wirklich so, dass man sich das vorstellen kann, dass man permanent irgendwie wirklich etwas hört. Aber es ist eine permanente Ablenkung von der Wirklichkeit, weil man immer plötzlich so diesen unfokussierten Blick kriegt und dann mitten in irgendetwas drin ist, von dem man gar nicht so richtig weiß, was es ist, und währenddessen alles mögliche andere vergisst. Oder siehst du das auch so?
Jein.
Ach, siehst du, bei dir waren es wirklich Stimmen in dem Sinne, ja, so?
Ja, also ich diskutiere dann auch mit diesen Stimmen so im Kopf. Also meistens, ist ja witzig. Es ist tatsächlich so, dass ich, dass das wirklich für die Außenwelt stumm abläuft. Nicht immer, aber meistens, dass ich dann tatsächlich Diskussionen führe mit den unterschiedlichsten Stimmen und dann halt so irgendwie dann Argumente finde für die eine oder die andere Richtung. Und es ist manchmal sehr anstrengend. Und vor allen Dingen, es kommt bei mir ganz oft nachts vor, wenn ich dann wache ich auf. Und wenn dann die Stimmen kommen,
dann kannst du es abhaken, dass du so schnell wieder einschläfst, das ist richtig. Wenn genau. du da nicht rechtzeitig die Kurve kriegst, dann ist das mit dem Wiedereinschlafen echt schwierig. So ging es mir tatsächlich mit hier der ersten romantischen Geschichte. Als wir, also du, Laura und ich, bei Facebook dann irgendwie so ein bisschen über deine Befindlichkeit. Nee, Moment, es waren ja Lauras Befindlichkeiten, genau, dann so hin und her überlegt hatten. Und das ging ja dann auch schon bis weiß ich nicht, irgendwie so halb mitten in die Nacht und war irgendwie lustig. Und es hörte ja damit auf, dass ich dann irgendwie so sagte, verdammt, ich habe jetzt hier gerade irgendwie einen Plot-Bunny. Ihr dann beide irgendwie so sagte, tja, dann musst du dir das mal irgendwie aufschreiben oder so. Und dann dachte ich mir, gut, ja, alles gut und schön, aber jetzt ist dann mal Zeit zum Schlafen. Und kaum hatte ich dann euch sozusagen abgehängt, Licht komplett ausgemacht und mich umgedreht, da ging es dann los. Ja, da ging das Karussell dann so richtig los und ich hatte Bilder im Kopf, Stimmen im Kopf und dachte, und plötzlich auch Marketingideen, mir fiel mit einmal der Klappentext ein und sonst was. Und ich dachte, nein, ich will doch jetzt bloß schlafen, scheiße.
Ja, es ist, also liebe Leute, ihr hört es ist nicht so einfach, wie es vielleicht klingt manchmal. Also
es ist nicht leicht, ein Clown zu sein und ein Auto auch nicht, nee.
Genau, wenn ihr unsere Bücher liest und euch denkt, ja, ist ja eigentlich alles so ganz nett und so und die haben ja tolle Jobs, wenn sie sich so Geschichten ausdenken können. Ja, haben wir, ist aber auch manchmal echt schwierig. Also, und ich glaube, jetzt Zuhörer, die jetzt uns noch nicht so lange kennen, die könnten jetzt am Ende besorgt sein, weil wir jetzt schon so viel von Stimmen im Kopf geredet haben. Ja, gut,
es auf der anderen Seite. Es vielleicht hat so ein bisschen was von dissoziative Persönlichkeits-
ja, vielleicht. Es ist schon ein bisschen pathologisch da.
Es heißt ja nicht umsonst hin und wieder, dass dieses Genie und Wahnsinn relativ nah beisammen liegt. Es gibt vielleicht Leute, die erkennen das nicht und also nicht als das, was es ist, und begeben sich dann wirklich in irgendwelche Welten, in ihrem wirklichen Körper, in solche seltsamen Fantasiewelten, was dann dazu führt, dass sie in der Wirklichkeit eher dysfunktional werden. Wir haben glücklicherweise rechtzeitig das Ventil gefunden. Das insofern ist schon mal der Vorteil.
Da hast du auch recht, so habe ich das auch noch nicht betrachtet. Ja, das ist, man ja muss sozusagen immer das Positive sehen. Das ist ja sozusagen Therapie. Also einerseits ist es ja Leid und gleichzeitig Therapie. Das ist ja verrückt.
Deswegen denke ich mal, gibt es auch so viele Leute, die tatsächlich ihre Lebensgeschichte in irgendeiner Form, also zumindest so als das erste Buch, hat bei vielen Leuten ja tatsächlich eher so diesen Therapiecharakter mit der eigenen Vergangenheit so ein bisschen aufzuarbeiten und klarzukommen. Mhm. Es war bei mir jetzt nicht so, aber ich kenne durchaus die eine oder andere Person, die das erstmal rauslassen musste und dann festgestellt hat, Mensch, das war jetzt schon mal gar nicht schlecht und plötzlich habe ich jetzt auch noch andere Ideen. Bei anderen ist es wieder so, dass dieses eine Ding raus musste und ob es jetzt nun andere interessiert oder nicht, es wurde dann vielleicht veröffentlicht, dümpelt entweder irgendwo hin, vor sich hin, oder hat womöglich tatsächlich genau am richtigen Punkt eingeschlagen und generiert für denjenigen oder diejenige tatsächlich irgendwelche Euros. Auch nicht schlecht, ja, dann hat es ja noch einen zusätzlichen positiven Effekt. Also ja, ich kann nur eigentlich jedem raten, der sich hin und wieder mit solchen Sachen quält, vielleicht auch einfach mal zu überlegen, das zu Papier zu bringen. Ja, also, ja, man muss ja nicht sofort an der Veröffentlichung denken.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist tatsächlich das Thema Veröffentlichung sollte wirklich so der letzte Punkt überhaupt in so einem Denkprozess sein. Also ich hatte tatsächlich auch noch nie das Bedürfnis, über mein Leben zu schreiben. Vielleicht einfach, weil ich mein Leben jetzt auch nicht so irre aufregend finde oder erzählenswert finde, weil mir halt einfach auch viel, viel bessere Sachen selbst einfallen, die ich dann in den Geschichten verarbeiten könnte. Also ich erinnere mich auch noch irgendwie an einen meiner allerersten Schulaufsätze, so was weiß ich, in der dritten Klasse, als man dann irgendwie einen Erlebnisbericht irgendwie von den Ferien, mein schönstes Ferienerlebnis war ja auch so ein beliebtes Motiv in der Grundschule. Mhm. Und da hatte ich halt nichts, ja. Also ich meine, wir waren irgendwie ja, nicht ja im Urlaub. Ich glaube, das war dann irgendwie der Sommer, als meine Eltern sich selbstständig gemacht haben. Also das heißt, da sind wir nicht verreist, sondern ich war bei meiner Oma. Toll. In Traunstein, in Oberbayern. Ja, yay. Also, und das fand ich dann halt irgendwie so öde. Weißt du, dann dachte ich mir, das kann ich doch nicht einfach so. Ich kann doch nicht schreiben, ich war bei meiner Oma und wir waren im Märchenland in Ruhpolding oder sowas. Also ich meine, wen interessiert sowas? Also, das hat mich schon damals nicht interessiert, da war ich 9 oder 10 oder wie alt man da halt so ist. Und dann habe ich irgendwas erfunden. Und ja, das fand ich schon. Und also das war so der Grundstock meiner Schreiberkarriere. Und dass ich also sozusagen mein eigenes Leben zu ereignisarm finde, als dass ich darüber schreiben möchte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich irgendjemand dafür interessiert, wie mein Leben abläuft. Und das trifft leider auf die allermeisten Menschen zu, das muss man mal ganz klar sagen. Also liebe Leute, die ihr uns zuhört, ihr habt sicherlich tolle, aufregende Leben, aber die sind auch nur für euch toll und aufregend. Ja, es sei denn, ihr heißt zufällig Michelle Obama oder sowas, dann mag es sein, dass es auch noch für andere aufregend ist, aber ansonsten, nope. Ja. Also schreibt es auf, aber behaltet es für euch.
Richtig, ich meine, ja gut, es gibt ja so gewisse Portale namens A, bei denen man einfach irgendwie was veröffentlichen kann, ja, und dann findet sich entweder ein Käufer oder nicht, aber das ist ja jetzt auch egal. Also letztendlich
das ist ja dann, das generiert ja dann nur wieder Frust, weil in dem Moment, und das ist eben genau der Punkt, also in dem Moment, wo man was veröffentlicht, hat man ja eine Erwartung, auch wenn man behauptet, ist egal, ja. Mhm. Aber in dem Moment, ich meine, wenn man was veröffentlichen will, will man auch, dass es gelesen wird. Und man will dann auch Geld verdienen. Das kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie einen anderen Grund haben soll. Und damit wird man aber in der Regel kein Geld verdienen und es wird einfach auch fast niemanden interessieren. Und wenn es richtig blöd läuft, kriegt man auch noch ganz böse Rezensionen und dann leidet man noch mehr. Ja? Dann, also leidet man wahrscheinlich schon an seinem Leben, weil wenn man nicht daran leiden würde, müsste man ja nicht so viel drüber schreiben. Und dann hat man vielleicht während des Schreibprozesses gelitten, weil einfach Schreiben echt schwierig und anstrengend und mühsam und überhaupt sehr inspirierend ist. Und dann leidet man nochmal, weil es dann halt auch irgendwie, was hinten rauskommt, irgendwie dann halt auch blöd ist.
Das kann passieren, richtig.
Also das macht ihr nicht, liebe Leute.
Wichtig wäre tatsächlich, wenn ihr sowas macht, schreibt euch Sachen gerne von der Seele und gebt es vielleicht auch der einen oder anderen Person, die ihr entweder gut oder nicht so gut kennt, einfach mal zu lesen und nehmt euch das zu Herzen, was die hoffentlich ernst gemeint dann auch dazu antworten. Und auch wenn es bedeutet, weißt du, ja, das ist halt nicht so interessant, dann ist auch das einfach mal so. Ja, eben. Alles andere bedeutet nämlich im Zweifelsfall nur, dass das Leiden nicht aufhört. Wenn man sich dann eben, denn es ist tatsächlich so, wenn man das Ding erstmal rausgegeben hat, Es ist so wie mit vielen anderen Sachen im Internet. Wenn das erstmal raus ist, dann kannst du es eigentlich nicht mehr zurücknehmen. Und dann machst du dich in dem Moment dann auch in gewisser Weise angreifbar. Ja?
Ja.
Erst recht dann, wenn du so richtig dein Innerstes nach außen gekehrt hast.
Ja, also ich kann nicht nur davon abraten. Also auch so diese Schicksalsgeschichten, wenn jemand wirklich vielleicht schlimme Erfahrungen mit gewalttätigen Partnern oder Eltern oder Missbrauch oder sonst, also tut es einfach nicht. Schreibt es für euch auf, wenn ihr das Bedürfnis habt, das ist super. Macht ein Tagebuch draus, zeigt es einem Therapeuten, aber bitte veröffentlicht es nicht. Das Leiden wird nur schlimmer.
Ja, das ist allerdings richtig.
Ja.
Stimmt, so hatte ich das in dem Moment auch noch nicht gesehen. Vielen Dank für diese Einsicht, auch wenn ich sie glücklicherweise jetzt selbst nicht brauche.
Gut, ich auch nicht. Insofern ist eigentlich jetzt auch keine wirkliche Einsicht, sondern nur eine, aber ich finde eine ziemlich schlau klingende Theorie. Also und es ist tatsächlich, also ich meine, man kriegt es ja immer mal so am Rande mit. Es tummeln sich ja so in unseren Social Media Blasen ja auch viele Autorinnen und Autoren, die genauso aus dieser Ecke kommen, die autobiografische Geschichten aufschreiben und sich wirklich sehr, sehr nackig machen dabei, auch schon bei ihren Facebook-Postings, die sie da flankierend dazu hinausjagen, wo ich mir denke, ihr killt euch wirklich noch mehr. Und ich glaube, dass diese Leute schlimme Sachen erlebt haben und ich glaube, dass es für sie wichtig ist, dass sie das mal loswerden können. Aber ich glaube weder, dass die sozialen Medien noch, dass ein veröffentlichtes Buch dafür die geeigneten Medien sind.
Ja, das ist einfach so richtig, weil die Menschheit ist ja grundsätzlich erstmal eher gemein zu anderen.
Ja.
Ja, jetzt haben wir, also sagen wir mal, schon diesen externen Prozess nochmal umfangreich beleuchtet und du selbst hast ja auch schon gesagt, dass du eigentlich in jeder Phase auch leidest. Ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Witzigerweise kann ich momentan eher an dem reinen Schreibprozess, also an all diesen einzelnen Teilen, kaum etwas finden, was mich so richtig leiden lässt. Es ist ganz witzig, also ich meine, ich bin froh darüber, dass es momentan einfach so ist, dass also quasi diese Ideenfindung jetzt zum Beispiel zu meinem aktuellen Projekt, die hat zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als sie kein großes Leiden verursacht hat, denn ich habe da gerade tatsächlich bei einem Hinterhofkonzert gestanden und habe netter klassischer Musik gelauscht und hatte plötzlich eben so diesen Grundplot für eine Geschichte im Kopf. Und das Einzige, was da vielleicht so ein bisschen an Leiden drin war, war, schaffe ich es noch rechtzeitig nach Hause zu kommen, um wenigstens mir das grundsätzlich zu irgendwo ein Stichwort dazu zu notieren. Denn ich betreibe ja nach wie vor Geschichten da wie dass ich also sage, ja, das Ding muss so lange ausharren, bis ich dazu komme, es zu schreiben, oder es war es nicht wert. Insofern, aber dieses Ding war mir quasi so präsent, dass auch letztendlich die Plotterei, die ich ja dann teilweise so halb öffentlich gemacht habe, da hast du ja auch mal kurz zugeguckt irgendwie, die war auch schon sehr interessant, wenn ich da auch noch nicht so richtig bis ins Detail gegangen war, weil mir da tatsächlich noch so ein bisschen was fehlte. Insofern hätte ich da jetzt weitermachen müssen, dann hätte ich tatsächlich gelitten, denn da fehlte meinem Hirn tatsächlich noch die eine oder andere Synapse, die gefeuert hat. Dementsprechend war es zu dem Zeitpunkt einfach, da wäre nichts gekommen, also nicht mehr. Dann hatte ich allerdings das Glück, dass ich auf die Idee gekommen bin, mir noch einen Sparringspartner dafür zu suchen. Und da war es dann plötzlich, also es war die reinste Freude. Ich hätte das stundenlang weitermachen können. Und das war mein Sohn, mit dem ich das gemacht habe, weil er da durchaus, sagen wir mal, also ich habe ihn jetzt nicht einfach so nur genommen, sondern weil er als Game Designer in einer doch eher so technisch zukunftsorientierten Geschichte da durchaus mir Input, also gedanklich mir Input versprach. Und es war auch genau so, weil wir uns da gegenseitig nur die Bälle zugeschmissen haben und ich gar nicht so schnell aufschreiben konnte, wie da die Ideen kamen. Und deswegen ist da letztendlich auch ein relativ umfangreicher Plot draus geworden. Und selbst Sachen, von denen ich, die mir einfach so in die Gedanken gekommen sind, von denen ich aber einfach nicht wusste, warum sie mir in Gedanken gekommen sind, sind dann in Zusammenarbeit mit ihm plötzlich, ach, deswegen, ja, also das hat ja, das ist nicht einfach nur so, sondern das hat ja auch noch einen Sinn und das ist ja sogar noch für den Plot ganz besonders toll und ach Mensch, das ist ja, also ja, mein Sohn hat mich letztens gefragt, na und bist du denn noch irgendwie weitergekommen und ich glaube, ich werde da nochmal eine Session mit ihm dran packen, weil es war echt cool,
ja. Ja, das ist ja natürlich das Allertollste. Also wenn man tatsächlich einen Sparringspartner zum Plotten hat, das finde ich auch. Deswegen, ich liebe es ja, wenn Kollegen irgendwie um Hilfe schreien und sagen, ich komme gerade nicht weiter. Mhm. Und egal, was das für ein Genre ist und ob mich die Geschichte grundsätzlich interessiert oder nicht oder sowas, mir macht das den totalen Spaß. Also das hilft dann oft den Kollegen, aber in aller Regel hilft es vor allen Dingen auch mir, weil in dem Moment, wenn ich mal eine Stunde oder sowas mich mit einem völlig anderen und für mich vielleicht sogar völlig abseitigen Thema befasse, fallen mir wiederum für meinen eigenen Kram gleich mal wieder ganz tolle Sachen ein. Das ist ja, das ist total genial. Also insofern, ich mache das wirklich wahnsinnig gerne, dass ich Kolleginnen und Kollegen helfe, wenn sie im Plot hängen und ich schreie dann auch ab und zu mal und versuche dann und erzähle dann den Leuten und das hilft allein meistens hilft es dann schon, wenn ich ein Opfer gefunden habe, der sich dann einfach mal sich das anhört, was ich da so am Rumjammern bin und sage das und das. Und in dem Moment, wo ich es einfach erzähle und versuche, dieser unbescholtenen, bedauernswerten Person einfach nur die Zusammenhänge klar zu machen, wird mir alles klar und dann fallen mir auch 3 Millionen andere Sachen ein. Und wenn dann Sparringspartner sagt, ja, ich hätte da noch die und die Idee, egal, ich habe.
Ich lege jetzt auf, genau, ich muss schreiben.
Das ist auch so ein bisschen asozial manchmal, ja. aber das ist natürlich das Allercoolste. Aber davor ist in der Regel ja auch Leiden vorausgegangen.
Ja, natürlich. Ein gewisser Leidensdruck muss da sein, sonst kommt man nicht auf die Idee, das mit jemand anderem zu teilen, einfach mal. Ja. Weil es hat ja schon so ein bisschen was von dieser Elfenbeinturm-Mentalität. Man möchte mit diesem eigenen Baby, was noch so quasi im, weiß ich nicht, so 8-Zellen-Stadium ist oder so, noch nirgendwo irgendwie hingehen. Nicht, dass dann jemand anders auf die Idee kommt, da plötzlich irgendwie reinzuhauen und dann ist die Hälfte weg oder so in der Richtung. Ja, das ist tatsächlich so.
Ja. Aber woran ich auch übrigens total leide, ist, aber das war jetzt halt einfach so ein bisschen viel. Das hat jetzt vom Timing her war es jetzt gerade so ein bisschen ungünstig. Ich habe ja dieses Jahr schon irre viel geschrieben, also und
du
auch
bist
häufig.
Ein Tier.
Ja, echt? Ich bin dieses Jahr bin ich ziemlich tierisch unterwegs, aber also das ist auch eher selten bei mir, muss ich jetzt auch mal sagen. Aber das führte dann dazu, dass ich jetzt 3 komplette Romanprojekte überarbeiten musste. Ja? Also bei dem einen war es irgendwie das irgendwie 2. Lektorat und Korrektorat, dann direkt gefolgt vom ersten Lektoratsdurchgang von einem anderen Buch und jetzt bin ich in der ersten eigenen Überarbeitung von dem dritten und ich habe einfach keinen Bock mehr dieses Überarbeiten. Macht mich total irre. Das nervt mich so sehr.
Ja, okay. Das liegt vielleicht jetzt auch nur an der Masse.
Ja, und dann irgendwie denke ich mir, und dann, weißt du, und jetzt, also bin ich gerade aktuell an Band 3 meiner Schottland-Reihe. Das habe ich geschrieben, wann habe ich den geschrieben? Ich glaube, ich war damit im Mai fertig. Also das liegt jetzt schon ziemlich lange, weil danach habe ich ja noch einen ganz anderen Roman geschrieben. Und naja, egal. Und jedenfalls habe ich im Grunde schon die Hälfte wieder vergessen, was ich da überhaupt reingeschrieben habe. Und es bereitet mir wirklich großes Vergnügen, diese Geschichte zu lesen. Eben. Ich mir denke, ach, sieh mal an, da habe ich mir ja lustige Sachen ausgedacht. Aber trotzdem, also so dieses, also das reine Lesen ist schön, aber dieses Stumpfsinnige dann da irgendwie Wörter ändern und dieses und jenes und das ist, oh, das finde ich echt so.
Naja. Aber ist so. Es ist auf der anderen Seite aber wirklich ganz gut, so eine Sache erstmal ein bisschen abhängen zu lassen.
Total, weil man ja sonst völlig betriebsblind ist, aber aber jetzt am liebsten bin ich jetzt wieder an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte jetzt einfach wieder nur schreiben. Und wenn ich dann schreibe, vielleicht nächste Woche komme ich vielleicht endlich wieder dazu zu schreiben und dann frag mich bei unserer nächsten Aufnahme und dann werde ich wieder sagen, oh, es ist so anstrengend, mir fällt ja wieder nichts ein. Naja, nein, also es hört sich jetzt so schlimm an, dass ich irgendwie so sehr jammer ich ja meistens dann beim Schreiben auch gar nicht mehr. Also früher schon mehr als heutzutage. Mhm. Ich glaube, inzwischen ist es tatsächlich so, dass mir das Schreiben am allermeisten Spaß macht.
Ja, also sagen wir mal so, seit ich wirklich mir vorher einen Plot überlege, ja, selbst wenn der, also inzwischen neige ich ja tatsächlich sogar dazu, nicht nur so einen groben Plot irgendwie zu haben, sondern den auch schon relativ fein auszuformulieren. Da ist es tatsächlich so, dass ich ja weiß, was kommt da jetzt alles noch, und dadurch ich mich quasi selber motiviere, jetzt darfst du endlich das schreiben und so. Da ist es dann manchmal eher noch so, macht jemand, hier, in dem Kapitel, da braucht's irgendwie noch so ein, ja, bevor du das schließen kannst in irgendeiner Form, du kannst es nicht einfach so auslaufen lassen. Und das ist dann manchmal so so ein bisschen schwierig. Und bevor ich da anfange zu leiden, ist es tatsächlich dann so, dass ich ganz rigoros es einfach sein lasse und auch gerne mal mehrere Tage einfach was ganz anderes mache. Wie zum Beispiel, ich hab mich jetzt tatsächlich dann doch breitschlagen lassen von dir und allen möglichen anderen Leuten und habe endlich mal angefangen mit Lucifer. Ich bin jetzt schon am Ende der zweiten Staffel angelangt. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich inzwischen gemerkt habe, das hilft mir wirklich, wenn ich merke, dass es irgendwie dröge wird, dann zwinge ich mich auch doch nicht, es jetzt einfach aus Prinzip noch zu Ende zu bringen, sondern ich lasse es wirklich einfach ganz rigoros sein. Natürlich kann man das nicht ewig machen. Gut, ich bin jetzt noch nicht mit einer Art von Zeitdruck ausgestattet. Da ist es dann vielleicht noch wieder ein bisschen anderes Thema. Das ist auch wieder ein Grund zum Leiden im Zweifelsfall. Die Deadline, die immer näher kommt oder sowas in der Richtung. Das habe ich bisher jetzt nur mit Kurzgeschichten in irgendeiner Form. Da ist auch in einer Woche rauscht da wieder die Deadline auf mich zu und an mir vorbei geht nicht, weil das ja hier der fantastische Montag ist und da braucht's eine Geschichte. Also muss ich mir auf jeden Fall eben irgendwas einfallen lassen. Und auch das ist wieder so eine Sache. Wenn ich dann das Romanprojekt einfach mal zugunsten einer Kurzgeschichte liegen lassen kann, hat auch das oftmals dann wieder einen positiven Effekt. Das ist also auch ganz nett. Und die überarbeite ich dann natürlich auch nicht, weil so Sachen, die vielleicht so irgendwas zwischen 1 und 3000 Worten haben, da wird vielleicht nochmal so drüber geflöht, ob völlig seltsame Formulierungen dran sind oder wenn man das laut lesen würde, da irgendwie Bandwurmsätze sich finden lassen, aber ansonsten, nee, ist das ja wenigstens eine Sache, die ich einfach nur so raushauen kann.
Ja. Ja, bei mir ist es ja so, dass ich, wenn ich dann meistens, also ich takte mir ja meine Schreibphasen schon immer, also ich plotte zwar nicht so extrem, also eigentlich gar nicht, also ich weiß meistens schon, okay, ich habe hier, also ich kenne immer mein Personal ganz gut und ich weiß, wohin die Geschichte führen
das
soll.
Das musst du auf jeden Fall, ja, das ist klar.
Ja, aber ansonsten, was da so im Einzelnen passiert, keine Ahnung, das finde ich dann aber auch viel aufregender, wenn ich dran schreibe, also da habe ich dann auch beim Schreiben einfach Freude, wenn mir dann Dinge einfallen und mir denke, ach, jetzt macht das alles irgendwie Sinn und das ist ganz schön. aber also das, also ich habe kein Plotgerüst, aber ich habe ein Zeitgerüst, weil meistens sieht es dann so aus, dass ich mir sage, okay, der nächste Roman, ich nehme mir jetzt, brutto 8 Wochen dafür vor, und aber eigentlich reine Schreibzeit sollten nicht mehr als 6 Wochen ins Land gehen. Das heißt, da muss ich einfach jeden Tag richtig…
Ja, natürlich.
Stoff raushauen. Ja, also das ist da kann ich dann leider nicht, also ich kann mir dann schon auch Lucifer angucken, aber halt dann irgendwie abends, wenn ich meine 3.000 bis 4.000 Wörter geschrieben habe oder sagen wir mal 3.000 Wörter, damit komme ich dann irgendwie in 6 Wochen, dann komme ich auf einen ordentlichen Roman, wenn ich das durchziehe. Aber da ist dann halt wirklich so, dann denke ich mir, oh, manchmal, und dann denke ich, oh, und dann fällt mir nichts ein und ich weiß aber, ich muss jetzt hier noch irgendwie 2.000 Wörter irgendwie rauswürgen und es muss einfach sein. Und das ist dann der Punkt, wenn man sich, das finde ich dann eigentlich, also erstmal dieses, oh, es ist alles ganz schrecklich und ich habe keine Lust und es ist bestimmt der totale Müll, den ich gerade schreibe und so, also was man dann halt so denkt, also
ja.
Dieses, und dann baut sich dann wirklich ein Druck auf, ein Leidensdruck, und dann, aber in dem Moment, wo ich dann denke, okay, ist jetzt völlig egal, ich ziehe es jetzt einfach durch und dann geht es dann auch. Und erstaunlicherweise, man ist ja, wenn man in der Phase ist, ist man ja nicht objektiv. Insofern, wenn du sagst, das ist jetzt total dröges Zeug, was du schreibst und deswegen musst du Lucifer gucken, vielleicht ist es gar nicht so dröge, sondern das ist, versucht nur dein Unterbewusstsein, dich zu manipulieren. Und vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn du dann einfach mal sagst, ich mache jetzt dann doch, es ist jetzt egal, ich mache jetzt mal weiter und vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, was
also,
es dann.
Du hast natürlich recht, wie immer. Also mir fällt dabei jetzt gerade eben ein Moment ein in dem letzten Kapitel, was ich da so am Start hatte, wo ich mir auch so dachte, also so 2000 Worte sollten ja in so einem Kapitel schon mal eigentlich mindestens drin sein. Also ich habe jetzt meistens nicht so super lange Kapitel, deswegen habe ich mir so gesagt, na 2000 Worte sollten da auf jeden Fall irgendwie drin sein. Und ich war so noch mal bei noch nicht mal 1000 und dachte mir, das wird jetzt aber irgendwie schwierig. Was musst du denn da jetzt noch so aus den Fingern saugen oder so in der Richtung? Und hab mir dann aber auch gesagt, naja, du machst das jetzt aber fertig, und plötzlich waren es 3000. Ja, richtig. Also ist letztendlich so, manchmal muss man sich zwingen. Das ist wohl so. Das stimmt.
Ja. Ja, also das ist dann, aber trotzdem ist auch das ist dann mit Leiden verbunden, aber
also so zumindest man, so ähnlich wie beim Sport, ja, so.
Ja, genau, eigentlich ist es absolut exakt wie beim Sport, ja. Dann, also ich habe es beim Sport dann auch mal sowas, weiß ich, wenn ich joggen gehe oder wenn ich im Fitnessstudio bin, also und irgendwie dann irgendwie so einen Gerätedurchgang habe und denke, oh, ich muss dann irgendwie ein Gerät 2 Minuten lang durchziehen und eigentlich nach 30 Sekunden habe ich schon keine Lust mehr und nach 40 Sekunden brennen die Muskeln und ich weiß, ich habe jetzt immer noch 70 oder sonst was oder 80 Sekunden vor mir und denke mir, aber es ist ja eigentlich keiner da. Also ich meine, ich könnte ja jetzt auch einfach aufhören, ja, weil es ja wurscht wäre. Und dann, also wieder diese Stimmen im Kopf, ja, die eine Stimme sagt, ja Gott, hör doch einfach auf, ist doch egal, ist doch total wurscht. Und die andere Stimme sagt, nein, wenn ich jetzt aufhöre, dann das und so ist es beim Schreiben dann bei mir auch. Also es ist ein ewiger und immerwährender Kampf.
Naja, ich bin mal gespannt. Also wenn es bei mir jetzt dann irgendwann an dem Punkt kommt, hoffentlich, dass ich quasi eine Auftragsarbeit dann auch verfertige und es dann wirklich so ist, okay, dann und dann soll die fertig sein, dann bin ich gespannt, wie ich damit dann so klarkomme, und da werde ich mich dann auch zwingen müssen. Da hast du recht.
Ja. Ja, wobei das funktioniert bei mir ja auch bei den Sachen, die jetzt keine, also wo ich jetzt keinen Verlag dahinter habe, sondern die ich mir vornehme, die ich selbst publiziere und dann eben sage, okay, dann und dann muss es raus sein und so, da passt mir jetzt gerade in dem und dem Zeitslot, muss das jetzt geschrieben werden. Also da habe ich genau den gleichen Druck. Also da ist für mich kein Unterschied.
Ah, ja, aber gut, das ist okay, halt, das ist für mich jetzt aktuell noch ein bisschen anders gewesen.
Ja. Also, aber gut, das ist halt, das ist dann halt einfach reine Kopfsache. Was ich ja auch, woran ich auch immer extrem leide, ist dann auch dieser ganze Marketingkram.
Ja, eben, und das hat ja schon gar nichts mehr mit dem Schreiben zu tun. Nee. Eben, und ich muss dir wirklich sagen, ich bin momentan echt, ich habe eine regelrechte Abneigung dagegen, irgendwie Gedöns da zu produzieren. Wobei ich, also du bist ja da nach wie vor noch immer am Start nach, nach Marketing-Gesichtspunkten da immer wieder Sachen rauszuhauen. Ich habe kaum, dass es mit Corona so richtig losging, habe ich da vollkommen die Lust dran verloren. Aber ich werde mich jetzt wieder so ein bisschen dran bewegen, spätestens jetzt, wo ich bei der Online-Buchmesse mitmache und es da ja im Prinzip darum geht, eben so gewisse Aufgaben pro Tag irgendwie zu erledigen und die mit entsprechenden Posts in Social Media zu hinterlegen, habe ich mir natürlich jetzt gesagt, okay, und da überlegst du dir auch wieder was und das klappte meistens auch ganz gut und habe das schon vorgeplant. Insofern denke ich mal, dass ich so das letzte bisschen des Jahres auch mal wieder hin und wieder was von mir hören lassen werde.
Naja gut, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass du überhaupt kein Marketing machst. Du machst jede Woche diese Live-Lesungen. Das ist ja,
auch das muss ich mal sagen, das geht mir momentan echt an die Substanz.
Ja,
hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so, die Tatsache, ja, du musst auf jeden Fall da noch wieder dieses machen. Also ich werde definitiv jetzt die eine Sache, wo ich gesagt habe, ich mache hier den Roman einmal komplett durch, das mache ich natürlich noch, aber danach werde ich dann wirklich das zurückfahren und nur noch zu bestimmten Zeiten eben irgendwelche Sachen machen, die dann vielleicht auch einen bestimmten Sinn machen und nicht einfach nur, weil ich gesagt habe, ich bin jede Woche dran, ob da nur einer zuhört oder nicht, da werde ich mal gucken, weil sind wir mal ehrlich, wir müssen ja auch mit unserer Zeit so eine gewisse Ökonomie betreiben. Und wenn das zu Lasten der Kraft für andere Sachen geht, dann muss man wirklich sehen, was hat's mir denn gebracht? Ja, und dementsprechend, ja, werde ich mir das nochmal überlegen. Also ich meine, es macht mir nach wie vor Spaß, das zu machen, aber dieses es immer machen zu müssen, das werde ich ein bisschen einschränken.
Ja, das kann ich total verstehen. Mhm. Das ist auch eigentlich der Grund, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir wollen ja hier neutral bleiben. Falls ihr euch gefragt habt, warum wir, also oder beziehungsweise konkret wurde mir diese Frage auch schon mehrfach gestellt, warum wir nur alle 14 Tage eine neue Sendung machen und nicht irgendwie wöchentlich, weil wöchentlich wäre doch viel besser und das wäre ja auch viel besser für die Hörerbindung und. Aber dann würde sich's einfach echt wie Arbeit anfühlen. Ja. Und ich finde so diese alle 14 Tage, das ist alles irgendwie, das ist einfach noch unter Spaß zu verbuchen. Also mir macht es immer noch großen Spaß, ich hoffe dir auch und ich hoffe den Hörern macht es hoffentlich auch Spaß und also deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf eine wöchentliche Frequenz hochgehen. Also auch wenn es strategisch vielleicht viel schlauer und günstiger oder sonst was wäre, aber allein der Gedanke daran würde mich total stressen.
Richtig, also ich finde das auch, weil es ja nicht nur mit der Aufnahme an sich zu tun hat, die ist ja, wenn die Technik mitspielt, echt relativ geschmeidig erledigt, aber es müssen sich ja dann auch immer wöchentlich Themen finden und sie müssen dann eben auch noch aufgenommen werden, damit sie rechtzeitig zum nächsten und also, nee, das ist, das würde ich dann machen, wenn ich damit Geld verdiene, ja.
Ja, genau. Und da wir damit kein Geld verdienen, sondern nur Geld ausgeben für Equipment und für Hostinggebühren und für was auch immer. Aber das ist, also wie gesagt, ich sage jetzt inzwischen immer, was ich als Hobby mache, dann sage ich immer, ich podcaste.
Ja, Podcast ist mein Hobby. So. Richtig, ja. Das ist so. Ja, ja.
Weil da, das ist eben, das finde ich schön, das finde ich auch witzig. Also ich meine, wobei wir ja manchmal auch sehr leiden, ja, wenn wir, also, oh, ja. Also Wahnsinn, die letzten zwei Aufnahmen waren ja auch schon wieder fürchterlich, ja. Aber jetzt, ja, manchmal ist dann so die Technik, die einem dann jeden Spaß dran verdirbt. Aber jetzt labern wir eigentlich nur. Wir haben überhaupt noch nicht irgendwie so eine schlaue Erkenntnis gehabt. Also außer, dass die Leute keine Biografien schreiben sollen oder schon, aber nicht veröffentlichen und dass wir an den unterschiedlichsten Aspekten unterschiedlich intensiv leiden. In Wirklichkeit machen wir es aber doch alles dann schon irgendwie ganz gerne. Sonst würden wir es ja nicht tun, oder?
Auf jeden Fall. Also ja. Momentan bin ich da wirklich wieder mit sehr viel positiver Energie, ja, vorwärts immer sozusagen unterwegs, ja. Also und ich habe ja tatsächlich auch die Hoffnung, dass sich trotz aller Krisen und was momentan hier so alles stattfindet, es sich vielleicht irgendwann wieder mal machen lässt, dass das Ganze auch wieder ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit geht. Und wir es nicht nur so in unserem stillen Kämmerlein machen, denn es ist ja so, diese Folge hier kommt exakt am Vortag, der hätte stattfinden gesollten Frankfurter Buchmesse raus. Insofern ist das tatsächlich also so eine Sache, das ist etwas, woran ich momentan so ein bisschen leide. Auch.
Ja, denn normalerweise hätten wir uns einfach exakt dann zu diesem Ausstrahlungstermin vermutlich einfach gesehen.
Ja, richtig.
Und dann die Tage danach auch.
Ja.
Und dann hätten wir irgendwie eine coole Live-Sendung auch gemacht.
Richtig, wieder. Also das wird dann wohl eher nicht stattfinden, aber wir können euch auf jeden Fall schon mal vermelden, dass wir außer der Reihe wieder noch was Kleines machen werden. Wir werden uns nämlich nochmal, da ist dann die Messe gerade vorbei, auch nochmal drüber unterhalten, tun solche Präsenzveranstaltungen denn wirklich Not? Und ja, was gibt's denn sonst noch alles? Und wir werden natürlich wieder von Hölzchen auf Stöckchen kommen, ne?
Ja, und wir haben auch tolle, tolle Gesprächspartner. Also für diese eine Sendung hast du ja, glaube ich, du Gesprächspartner und ich habe ja dann für die Sendung darauf, also das wäre dann ja Episode 34, habe ich ja auch schon jemanden so megamäßigen klar gemacht. Also wie gesagt, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Also das wird, wird großartig.
Ja, stimmt. Ja. Also ich bin gespannt, was das irgendwie jetzt alles noch so kommt. Insofern hören wir jetzt einfach mal auf zu leiden. Die eine Frage ist, möchtest du noch an einem Blind Date leiden?
Ja, unbedingt. Bitte unbedingt. Okay.
Also, weil du eins hast. Ich habe tatsächlich eins, was für uns beide so ein bisschen Blind Date ist, weil auch ich es nur ein bisschen kenne. Mhm. Ja, insofern, ich fange mal an, es zu beschreiben. Es ist ein hauptsächlich in einem bräunlichen Schwarz gehaltenes Cover, wo man auf einem nur spärlich beleuchteten alten Dielenboden einen ebenso alten hölzernen Schreibtischstuhl stehen sieht, der so seitlich beleuchtet ist. Und auf diesem Schreibtischstuhl liegt eine ebenso alt aussehende lederne Tasche. Und vor dem Stuhl steckt senkrecht ein blutbeflecktes Messer im Boden. Mhm. Ganz oben drüber steht, was es ist. Darunter steht ein Titel, ein Untertitel. Ganz unten steht AutorInnenname. Und das Ganze zieht sich auf der Rückseite insofern weiter, dass da das eigentlich alles schwarz ist. Und jetzt lese ich dir mal den Klappentext vor. Mhm. Taten werfen Licht und Schatten. Passt insofern wunderbar zum Cover, finde ich. Ein unfreiwilliger Auftragskiller. Eine zerschlissene Ledertasche mit ungewöhnlichem Inhalt. eine betrogene Betrügerin, ein kurioser Fremder, ein verschwundener Junge, ein Kaninchen mit einem fehlenden Ohrspitze und eine Frau, die auf ihrer Heimreise ein Buch findet, das all die dunklen Geheimnisse enthält, an die sie nie wieder denken wollte. Alles hängt irgendwie zusammen. Und wer ist eigentlich Vin? Ein packender Mystery-Thriller über das Schweigen und seine Folgen.
Mhm. Ja. Ja, klingt spannend.
Denke ich mal, hat mich das schon mal durchaus gehabt. Jetzt muss ich mal sehen, wo ist denn das, habe ich das? Ich weiß jetzt leider nicht, wo es ist, das ist das Blöde. Diese Frau, warte mal, ist das die hier? Ja, genau. Ah ja, genau. Exakt das. Ich könnte auch noch mal ein Stückchen vorlesen draus. Mhm. So. Ein schriller Pfiff ließ Giselle hochschrecken. Langsam setzte sich der Zug in Bewegung und legte mühsam an Geschwindigkeit zu. Die ruckelnde Vibration des Zuges übertrug sich auf den Sitz und durchfuhr ihren Körper. Angespannt presste sie sich in die aufgearbeiteten Polster und klammerte die abgegriffenen Armlehnen mit beiden Händen und schloss für einen Moment die Augen. Dieser kurze Augenblick, bevor das endgültige Tempo erreicht war, verschaffte ihr immer ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend, wie beim Fahrstuhlfahren. Diese eine winzige Hundertstel Sekunde, in der man glaubte zu schweben. Als der Zug seine tatsächliche Reisegeschwindigkeit erlangt hatte, entspannte sie sich etwas. Plötzlich drohte ihr Hut vom Sitz zu rutschen. Im letzten Moment fing sie ihn ungraziös, aber noch bevor er den abgenutzten Boden berührte, auf. Da entdeckte sie wieder das Buch. Zusammen mit dem Hut hatte sie es ja abgelegt und schlicht vergessen. Sie nahm es neugierig in die Hand und begutachtete es genau. Jetzt wird so ein kleines bisschen über das Buch von außen erzählt. Und dann mache ich hier nochmal ein Stückchen weiter. Ein merkwürdiges Gefühl durchzuckte sie unerwartet, dass sie nicht zu benennen vermochte. Ihre Nackenhaare richteten sie sich wieder bedrohlich auf und ein Schauer lief ihr den Rücken hinunter. Es fühlte sich wie eine Warnung an. Misstrauisch sah sie auf das Buch herab und überlegte, ob sie ihm wirklich so nah sein wollte. Der Zweifel war jedoch nur von kurzer Dauer, denn unerwarteterweise siegte ihre Neugier. Sie schlug die erste Seite auf und las. »Ich widme dieses Buch nur dir.« Das war eine schöne Widmung. Dann blätterte sie auf die nächste Seite weiter. »Nun bist du mein.« Giselle war unsicher, was sie davon halten sollte. Es klang einerseits nach dem Auftakt einer romantischen Liebesgeschichte, andererseits schwang ein gewisses Maß an Bedrohung in diesen Worten mit. Umso wahrscheinlicher war es, dass es sich um einen Thriller handelte, vielleicht über einen gestörten Stalker, der das Objekt seiner Begierde um jeden Preis in seine Gewalt bringen will. Und wer weiß, was mit ihm anstellen wollte. So. Ja gut, ich denke mal, du kannst dir so ein bisschen die Stimmung vorstellen, die auch mich, sagen wir mal, umfangen hatte, weil auch ich habe diesen Teil jetzt am Wochenende gerade live vorgelesen bekommen von der Autorin selbst, denn ich hatte endlich mal wieder eine gemeinsame Live-Lesung mit Publikum, das war so schön, insofern cool. Etwas, wo ich mal so gar nicht gelitten habe, auch wenn wir da natürlich mit den entsprechenden Hygienevorschriften immer zusehen mussten, wie wir das irgendwie machen. Wir haben dann da zwar irgendwie nebeneinander gesessen, aber dann doch auf Abstand und immer dann, wenn wir einen Platz gewechselt haben, irgendwie die Maske auf und so. Aber es war schon cool, ja. Und ich muss sagen, also hätte sie heute Zeit und das Equipment gehabt, dann hätten wir sie heute auch am Start gehabt und hätten gemeinsam gelitten. Ich denke mal, du wirst es nicht kennen, deswegen mache ich jetzt einfach mal, hole die Katze aus dem Sack. Und zwar nennt sich dieses Buch Vindicta, Sein ist die Rache und ist von Kat Van Arbor geschrieben. Und ich muss sagen, sie ist also, das ist relativ frisch, ist das Debüt von ihr, was glaube ich im letzten Jahr rausgekommen ist. Und ich muss sagen, dass mir ihre Performance bei der Lesung durchaus gefallen hat. Insofern freue ich mich darauf, dann sie vielleicht wirklich mal mit hier am Start zu haben, denn ich glaube, wir werden zusammen echt eine gute Zeit haben. Ausnahmsweise mal cool, nicht leiden.
Ja, das hört sich doch super
an. Ja, also ich denke mal, ich weiß noch nicht, ob ich nun es bis zum nächsten dann schon wirklich signifikant gelesen haben werde. Aber ich werde auf jeden Fall, sobald ich durch bin, was darüber berichten.
Mhm. Ja. Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt.
Ja, siehst du, und haben es sogar geschafft, vor Ablauf der Stunde durch zu sein. Sind wir nicht gut?
Yay!
Insofern,
wir sind fantastisch.
Müssen wir auch euch nicht leiden lassen, dass ihr also mehr als eine Stunde irgendwie erübrigen müsst. Denn das wurde uns ja so gesagt, dass das Stundenformat euch durchaus am besten gefällt. Uns auch.
Ja.
Muss man sagen. Also auch. Quatschen könnten wir mehr, das wisst ihr ja, aber.
Ja, da sind wir gut. Aber ja, nee, ist doch jetzt super. Dann haben wir, dann muss heute vielleicht dann keiner mehr leiden. Das wäre doch auch großartig. Wir nicht Richtig. Mehr, die Hörer nicht mehr, keiner.
Ja.
Es sei denn, du sagst mir jetzt, du hast vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken.
Nee, nur am Anfang. Also wir müssen ja, das Intro, nein, nee, richtig. Also ich hatte tatsächlich ganz am Anfang auf den Aufnahmeknopf nicht gedrückt, aber jetzt leuchtet er mich fröhlich und rot an und alles ist gut. Also Super. Bis ich das hoffentlich gespeichert habe.
Yay. Dann machen wir das doch. Und jo. Ihr, liebe Leute, gehabt euch wohl, weint mit uns ein bisschen, trauert um die Buchmesse, um die ausgefallene, aber wir hoffen, dass das nächstes Jahr wieder alles irgendwie geht oder naja,
in warten wir es mal ab. Form. Genau, vielleicht werden wir ja auch in der nächsten Woche oder also wann auch immer wir jetzt dann damit rauskommen mit der quasi Buchmesse Nachlese. Es würde mich durchaus mal interessieren, Leute, wenn ihr irgendwelche Ideen hättet, wie ihr euch, sagen wir mal, eine Alternative zu der Buchmesse vorstellt oder wie ihr euch eine, ja, sagen wir mal, zwar vielleicht eine alternative Veranstaltung, die aber trotzdem mit Präsenz zu tun hat oder so vorstellt, dann schreibt's uns doch einfach mal, weil es würde mich auch mal die Hörer, LeserInnen, wie auch immer, Seite interessieren. Denn, ja, wer weiß, ich meine, vielleicht müssen wir ja tatsächlich für die nächsten Jahre uns Plan B überlegen.
Ja, das kann sein.
Aber wir legen uns jetzt hin oder setzen uns ans, ans Lagerfeuer und überlassen alles andere jetzt erstmal dem, der es gerne handeln möchte.
So machen wir es.
Jo, viel Spaß noch.
Tschüss, bis bald.